Wir unsere Abendstunde im Namen Jesu beginnen.
Wir hatten das letzte Mal, als ich dienen durfte, Psalm 1, gedenke ich dann weiter, einmal den Jakobusbrief, ohne Absalom floh. Absalom, Absalom, Vater des Friedens, einen so wunderbaren Namen trug dieser Mann, dieser Sohn, Vater des Friedens. Und diesem wunderbaren Namen hat er genau maximale Unehre gemacht in diesem Leben. Aber ich bin überzeugt, nach entsprechenden Gerichten wird dieser Sohn in einmaliger Weise diesem wunderbaren Namen Ehre machen können. Genau umso wunderbarer, als er sich in dieser Hinsicht schwer versündigt hat. Ein Psalm von David. David heißt er einfach, der Geliebte. Als er vor seinem Sohne Absalom floh und diese Flucht Davids vor seinem Sohn Absalom ließ Gott in seiner Weisheit in einmaliger Weise diesen Mann David nach dem Herzen Gottes, das heißt David von Gott in besonderer Weise geliebt. Wir wissen, das heißt, den nimmt Gott in strengste Zucht, in einmaliger Weise geliebt und als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Das stimmt bei David nach dem inneren neuen Menschen. Der Mann nach dem Herzen Gottes. Denn der Geist Christi hat durch David geredet. Da war schon ein neuer innerer Mensch da. Da war er der Mann nach dem Herzen Gottes. Aber nach außen David nach dem Fleisch, was wollen wir sagen? Der erste Platz unter den vornehmsten Sündern heißt Saul von Tarsus. Den zweiten Platz nimmt vielleicht Judas Ischariot ein. Und vielleicht den dritten Platz David. Eigenartige Platzierung. Ich habe schon beneidet, dass die drei Plätze schon belegt sind. Oder, ja, nicht gar getrauert, aber ich hätte mich gern da auch vorangestellt noch. Und nun hier, David auf der Flucht vor seinem vielgeliebten Sohn Absalom geht über den Bach Kidron. Genaue Modellvorführung für Jesus Christus. als er seinen Jüngern, mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hatte und sie aufbrechen ließ. Und da ging Jesus, der wahrhaftige Mann nach dem Herzen Gottes, nach dem Herzen Gottes, in seinem Herzen, dem Geist der Heiligkeit nach, und nach außen genau in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, wie wir über die Erde gehend, ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Und dann kommt für Jesus Gethsemane und Golgatha. Und die ergreifenden Worte, die wir dann bei der Flucht Davids lesen dürfen, müssen, die sind so voll erschütternder Tragik, aber genauso voll oder noch mehr, noch viel mehr, voll von göttlicher, geistlicher Vordarstellung, wie Jesus Christus dem Geiste nach hinaufgestiegen ist bis zu dem Wort: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir wissen von David, er ging barfuß die Anhöhe der Ölbäume, Ölberges hinauf, weinend und das Haupt verhüllt. Und alles Volk mit ihm, soweit sie zu ihm hielten. Ergreifend wunderbar, und alles Volk weinte, das Haupt verhüllt. Die Anhöhe der Oliven, die Höhe des Geistes hinauf, auf den Ölberg. Das heißt, auf die Machtposition des Geistes, das Reich des Heiligen Geistes. David hier direkt Modell in der ganzen Bewegung, in allem Erleben. Schattenriss, aber auch mehr als Schattenriss, Modell für Jesus Christus. Die beiden Männer nach dem Herzen Gottes, auf ihrem wohl schwersten Weg über den Bach Kidron. Kidron heißt ja der Trübe, der Unreine, der ja dann zusammenfließt oder ja, mündet im Tale Hinnom, dort das Flüsschen. Gewaltige Bedeutungen, alles. Und nun David in diesem Psalm, Vers 1 Elberfelder, Vers 2 Luther: Jehova, wie viele sind meiner Bedränger, viele erheben sich wider mich, viele sagen von meiner Seele, es ist keine Rettung für ihn bei Gott oder in Gott. Wir merken, dreimal kommt hier das Wörtchen viele vor. Wenn man diesen Psalm einfach liest, na ja, das war bei David gelegentlich und bei der Verfolgung durch Saul immer wieder der Fall, dass viele wieder ihn angetreten sind. Aber hier handelt es sich tatsächlich nach dem Bericht der Schrift um unheimlich viele, die dem Absalom zugefallen sind. Absalom hatte, er war ja der schönste unter allen Söhnen Davids, der prächtigste Typ. Und er hatte eine ebenso schöne Schwester namens Tamar. Und Tamar heißt der Palme. Wem soll ich dich vergleichen, o Liebe unter den Wonnen, ein Wort im Hohen Lied? Du bist gleich der Palme, der Tamar. Das ist wieder eine andere Darstellung für die Liebe Gottes. Und es war der Erstgeborene Davids namens Amnon so sehr in seine Halbschwester verliebt, dass er krank wurde. Er wusste, das geht nicht, ich kann sie nicht zum Weibe nehmen. Da merkt ein anderer Bruder, was ist mit dir? Er bekennt es und der gibt diesem Halbbruder den unheimlichen Rat, mit List an die Tamar heranzukommen, indem er sich krank stellte und bat, die Tamar möchte ihn pflegen, und hat sie ergriffen und vergewaltigt als Jungfrau. Nun, Absalom als Bruder der Tamar konstruiert eine Gelegenheit, dass seine Leute, seine Kriegsleute, den Amnon töten, umbringen. Aber sofort flieht Absalom vom Vaterhaus, der ganzen Verwandtschaft weg. Und die Tamar, das ergreifend, was wir dort lesen, ging dann ins Haus ihres Bruders Absalom und blieb dort Zeit ihres Lebens. Ich habe den Eindruck, immer mehr, immer überwältigender, es gibt kein Buch in der ganzen Weltliteratur, das uns solche tiefen menschlichen Geschehens in einer Unbeschwertheit und Klarheit berichtet, erzählt. Und wir dürfen wissen, je tiefer, unheimlicher die Dinge sind, je dunkler die Angelegenheiten sind, Schatten, umso heller das Licht, in dem der Große alle die Dinge, Schattenrisse des Christus und entsprechend umso wunderbarer. Er, Christus, wandelt im Lichte Gottes seines Vaters und deshalb können die Schatten, die er wirft, nur ganz, ganz dunkle Angelegenheiten sein. Jehova, wie viele sind meiner Bedränger? Lange Zeit verging Absalom, getrennt von zu Hause, der Fremde. Da merkt der Heeroberste Davids, dass David wieder Verlangen hat, oder sehr großes Verlangen hat nach Absalom. Er versteht es, dafür zu sorgen, dass Absalom kommen kann. David nimmt ihn auf, umarmt ihn und küsst ihn. Von dem Augenblick an nimmt Absalom Rache an seinem Vater. Er wohnt in seinem Hause jetzt, sammelt Freunde, oder begreiflich, Sohn Davids jetzt begnadet und wieder in Ordnung, wie es scheint. Sammelt Freunde, beginnt die zu bewaffnen, zieht im Lande umher, ist gefeiert, natürlich von allen gefeiert, und setzt sich gerade noch auf den Richterstuhl überall, wo er hinkommt, und richtet nun. Richtet nun aber in einer Weise, dass alles Volk ihm noch mehr zufällt. Also ungerecht, aber in einer ganz raffinierten Weise, dass alles Volk ihm noch mehr zufällt. Und dann fällt ihm noch der Rat Davids zu seinen Freunden, Ahitophel, von dem wir lesen, der Rat Ahitophels war jeweils, wenn David ihn befragte, wie wenn Jehova der Herr selbst den Rat gegeben hätte. So ausgezeichnet, so treffend, so. Und dann haben noch Kriegsleute, Kriegsoberste sich zu Absalom geschart. Und dann hat er Heere gesammelt. Und dann kam die Stunde, wo David merkte, Posaune. Und alles Volk rief jetzt im ganzen Land, Salomo ist König, Salomo ist König. Bitte? Entschuldigung. Danke. Absalom ist König. Absalom ist König. Da wusste David, jetzt ist höchste Zeit, aber jetzt schnell, eigenartig, jetzt nicht Gott vertraut, wie er da schreibt, sondern jetzt schleunigst auf die Flucht. Und dann wurde offenbar, welches wirklich die Freunde und die Getreuen des David waren, unter allen anderen natürlich sein Heerführer Joab. Und es folgt die ergreifende Flucht Davids mit allem Volk über den Bach Kidron. Und jetzt verstehen wir, dass er dem Herrn klagt, wie viele sind meiner Bedränger in dieser Situation. In ganz Israel, er war ja jetzt König über ganz Israel, in ganz Israel alles dem Absalom zugefallen, also alles. Die meisten, so lesen wir, viel mehr als die Hälfte. Wie viele sind meiner Bedränger? Viele erheben sich wider mich. Viele sagen von meiner Seele, es ist keine Rettung für ihn bei Gott. Die haben gemerkt, so wie nun dem Absalom alles gelang, ne? Da war das Volk einfach oberflächlich natürlich betrachtet. Nun ist es halt so, es ist dieser Absalom, den David begnadet hat, der ist jetzt König. Aber was der im Sinn hatte, seinen Vater zu ermorden und alle Getreuen des Davids umzubringen, das wusste niemand als David. Und die vielen, die sagen von der Seele Davids, es ist keine Rettung für ihn bei dem Herrn, im Herrn. So sah die Situation für diesen Mann nach dem Herzen Gottes aus. Alles Volk, David, wie nun der Befehl kam, die ganze dem Absalom zugefallene Heeresmacht gegen David und seine Getreuen einzusetzen. Also, irgendwie ist David vom Herrn verworfen. David betet weiter. Du aber, Jehova, du bist ein Schild um mich her. Ist das ein guter Schild? Ringsum. Nach oben und nach unten. So war er in seiner Glaubenshaltung, jetzt in dieser unheimlichen Lage, so war er, der Glaube wird ja dargestellt, der Schild, der Langschild des Glaubens, mit welchem wir imstande sind, sämtliche feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen, unwirksam zu machen. Insofern wir diesen Glauben Christi, der uns geschenkt ist, und wir uns da, wie David, bergen. Wir durften ja lernen, beachten, dass die ganze Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen sollen. Dass jedes Stück der ganzen Waffenrüstung Gottes einen wunderbaren gemeinsamen Nenner hat, und der heißt Jesus Christus. Der Gürtel der Wahrheit, so beginnt es, wie heißt er für uns? Ich bin die Wahrheit. Der Helm der Rettung, wer ist unsere Rettung? Jesus Christus. Brustharnisch der Gerechtigkeit, wer ist unsere Gerechtigkeit? Ja. Beschut mit dem Evangelium an den Füßen des Friedens, wer ist unser Friede? Und so weiter. Und dann der Schild des Glaubens. Der Schild des Glaubens ermöglicht uns, also das ist nicht unser Glaube, höchstens so. Unser Glaube, der den Kosmos überwindet. Ja. Unser Glaube überwindet den Kosmos oder hat den Kosmos, die ganze Welt schon überwunden. Und unser Glaube heißt auch wie? Jesus Christus. Wir sind nicht gerettet worden durch Gnade Gottes allein, aber nicht durch unseren eigenen Glauben, den wir da meinen aufgebracht zu haben, sondern, wie geschrieben steht, durch den Glauben Jesu Christi, wo die treue Elberfelder Bromtscheid durch den Glauben an Jesus Christus. Nein, wir sind gerettet durch die Gnade Gottes, durch den Glauben Jesu Christi. Wunderbar. Jesus Christus ist unser Schild. Und da dürfen wir lernen, oder schon wollen wir nicht vergessen, dass Gott dem Abraham gesagt hat, ich bin dein Schild. Und dein sehr großer Lohn. Ja, was hat denn Abraham geleistet, dass er einen sehr großen Lohn zu gut hat? Bitte?
Er hat Gott geglaubt.
Glaubt? Nein. Das ist das Werk Gottes, das ihr dem glaubt, den er gesandt hat. Es liegt an uns, was? Ja. Ein Geschenk kann man ablehnen. Und das ist natürlich keine geringe Beleidigung für den Geber. Ne? Aber ein Geschenk kann man mit Freuden annehmen und dafür danken. Mehr braucht es gar nicht. Also Berner und Bernerinnen und deutsche Geschwister, jetzt ist ja meine Hilda nicht da, dafür ist ihre Abgeordnete vom Thunersee da, Schwester Gogel. Ja. Besonders Berner und Bernerinnen und deutsche Geschwister, denen kann man kaum etwas schenken, ohne dass sie sofort an was denken. Ja, wie kann ich da ein Gegengeschenk machen? Dass womöglich mein Gegengeschenk noch mehr wert ist als das Geschenk. Also, ein wenig liebevoll, boshaft darf man ja sein. Oder was sich liebt, das neckt sich. Es ist keine Rettung für ihn in Gott. Eben, und da ist gerade unsere Rettung und seine Rettung. Vers 3. Du aber, Jehova, bist ein Schild um mich her, um mich herum. Erstens. Zweitens, hier meine Herrlichkeit, Kuh, besser, meine Ehre. Meine Ehre. Hebräisch, kaputt. Du bist ein Schild um mich herum. Du bist meine Ehre, nicht meine, und du bist der, der mein Haupt erhebt. Unser Haupt ist Christus, und gerade in solchen unheimlichen Bedrängnislagen ringsum offenbart Gott dem, der sich nun birgt in diesem vollkommenen Schild des Glaubens, offenbart Gott Ehre und Macht, die Ehre und Herrlichkeit unseres Hauptes Jesus Christus, groß und immer größer, und erhebt das. Der Herr erhebe sein Angesicht, das Jesus Christus, über mir. Vers 3 war das. Und der mein Haupt emporhebt. Vers 4. Mit meiner Stimme rufe ich zu Jehova. Und er antwortet mir von seinem heiligen Berge. Warum steht hier, mit meiner Stimme rief ich zu Jehova? Warum sagt er nicht einfach, ich rief zu Jehova? Wäre doch einfacher. Ich glaube, wenn wir unserem Lehrer in einem Aufsatz so schreiben würden, ich rief mit meiner Stimme oder ich schrie mit meiner Stimme oder ich antwortete mit meiner Stimme. Bitte, warum so? Es steht deshalb hier so geschrieben, weil es bei Gott und bei Christus ein Unterschied ist, ob er selbst redet oder ob er doch mit einer Stimme redet.
Mit der Stimme des Erzengels.
Bitte, mit?
Mit der Stimme des Erzengels.
Ja. Da heißt es nun nicht mit, sondern in. Anstelle eines Erzengels spricht er. Da kommt der Herr selbst, heißt es. Und jetzt nicht mit, sondern in. Der Stimme eines Erzengels, die er anstelle des Erzengels redet er. Nun, mit meiner Stimme rufe ich. Stephanus voll Heiligen Geistes schreibt unter anderem das eigenartige Wort, der Engel, der auf dem Berge Sinai mit Mose geredet hat. Und dann lesen wir im Hebräerbrief weiter, dass das Volk bat, diese Stimme des Herrn nicht mehr hören zu müssen. Sie können es nicht mehr ertragen. Und Gott sagt zu Mose, recht haben sie geredet. Mit der Bitte, diese Stimme nicht mehr hören zu müssen. Und so gäbe es nicht nur eine Bibelstunde mit dem Thema die Stimme des Herrn oder Stimmen. Paulus schreibt ja, es gibt viele Stimmen im Kosmos. Stimmt das heute? Unzählige Stimmen sausen durch diesen Raum und durch unsere Köpfe und durch unseren Leib und durch unseren Leib, unsere Seele und unseren Geist. Aber die Schafe Jesu Christi, die hören im ganzen Stimmengewehr, ob es die Stimme Jesu sei oder eine der unzähligen anderen Stimmen. Die persönliche Stimme des guten Hirten. Kennen meine Schafe. Wunderbar. Und was immer geredet und geschrieben wird in unserer Weltliteratur und in unseren Vorträgen und so weiter und Reden, ja, dürfen wir immer, je länger, je mehr, sofort erkennen, wunderbare Stimme, ganz brave, gerechte. Es stelle die hier passt.
Ich habe eine Stimme.
Wie?
Jeder hört eine Stimme.
Das ist mein geliebter Sohn. Ja. Jetzt aber bei der Bekehrung des Saul, ne, vor Damaskus. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Aber was der redete, hörte, sie hörten nur eine Stimme. Aber was der hörte, was der sprach, das hörten sie nicht. Und sahen nur das Licht. Sie sahen niemand, heißt einmal, an anderer Stelle nur das Licht. Stimmt, wunderbar überein, aber jetzt die eine Stelle, ich glaube, das wäre fast der Mühe wert, die zu suchen im Johannesevangelium. Machen wir schnell. Sie heißt: Aber die Stimme meines Vaters habt ihr noch nie gehört. Suchen wir. Und zwar müsste das stehen im Johannesevangelium, ich glaube, linke Seite, rechte Kolonne, unten. Von Johannes 5, 37 und 38. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn welchen er gesandt hat, diesem glaubt ihr nicht. Ist das ein gewaltiges Wort? Darf ich sagen, das wirft einen Schatten aufs ganze Alte Testament. Aber wir wissen ja, was ein Schatten ist. Umso herrlicher wieder, umso herrlicher das geistliche Verständnis in allen unheimlichen Problemen und Fragenkomplexen, die uns das Alte Testament präsentiert. Aber zurück zu unserem Psalm. Mit meiner Stimme rufe ich zu Jehova und er antwortet mir von seinem heiligen Berge. Wir wissen, Berge sind Darstellungen, Modelle für Weltreiche. Die sieben Berge, die du gesehen hast, sind sieben Könige und sieben Reiche. Die sieben Berge. Sinai wird wie genannt? Wunderbar. Der Berg Gottes. Und hat die Ehre, dass der wunderbare Altar in Hesekiel, den wir ja da groß gesehen haben und näher angesehen haben, der in besonderer Weise die Liebe Gottes verherrlicht. Der oberste Teil dieses Altars heißt Gottesberg, Berg Gottes. Und die Ober- und Opferfläche Ariel, Gotteslöwe, der Löwe aus dem Stamm Juda. Also Gottesberg Sinai, ein Gottesberg. Denn als der Herr im Feuer herabkam und die Riesenflamme auf dem Sinai brannte, im Feuer kam er, was heißt das? Da hat er, Israel wollte er darstellen, er selber. Ich bin ja bereit, mich in meiner Liebe zu euch an eurer Stelle opfern zu lassen. Aber da hing schon eine Decke auf Israel, konnten das nicht sehen. Im Tiefsten ist die ganze Sinai-Sache, ja, so wie sie andererseits mit Hagar verglichen wird. Ja, Hagar, auch eine eigenartige Sache, aber ganz wunderbar wieder.
Berg Gottes, aber welches ist wirklich der Berg Gottes, von dem alle anderen nur Abbilder oder Modelle sind?
Ölberg.
Das ist der Berg des Geistes mehr, die Herrlichkeit und Macht des Geistes.
Zion.
Ja, das ist auf der Erde, da gibt es einen himmlischen Zion, dann gibt es noch ein Original Zion, aber noch reicht noch nicht. So, Kinder. Also, in was für ein Reich hat uns denn der Herr in seiner Gnade versetzt?
In das Königreich des
Sohnes seiner Liebe. So. Das ist der Berg Gottes. Und von diesem heiligen Berge, und der ist nicht von dieser Schöpfung. Das ist die Unendlichkeit Gottes selbst. Mit Christo im Heiligen Geist. Und von diesem heiligen Berge aus hat der Herr ihm geantwortet. Ganz wunderbar. Und jetzt, wer macht das dem David nach, was wir jetzt lesen? Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn Jehova stützt mich. Wer von uns kann sich niederlegen und ist sofort weg in einer solchen Situation? Ha, ist das möglich? Ist das möglich? Ja, bitte?
Petrus im Gefängnis.
Oh, bravo. Aha.
Er musste geweckt werden.
Großartig. Also ist das möglich, liebe Geschwister? Ein Rekrut, der lernt die Kriegführung in der Regel in Friedenszeiten. Stimmt. Und der Schulbank weg, das ist eher bei den Feiglingen einer, der davon springt. Also, was haben wir zu tun? Übe dich in der Gottseligkeit. Lassen wir mal unsere Gedanken so in Zucht nehmen, dass jetzt der Herr Jesus und damit der Vater, der Herr Jesus, mich ganz einschließt als Schild. Und der Vater schließt den Sohn nochmal ringsum ein als Schild des Sohnes. So. Ist die Sache dann fertig? Es kommt etwas ganz Wunderbares. In einer solchen Glaubenshaltungsübung erinnert uns Gott dann an irgendeinen Menschen, der es schwer hat. Und was machen wir dann? Dürfen wir seine Nachahmer sein? Jetzt sage ich ein Geheimnis. Und dann nehmen auch wir diesen armen, belasteten Menschen da hinein. Und dann sind wir Schild für den. Er gibt so etwas. Liebe Geschwister, das ist weit mehr als Fürbitte. Hat niemand etwas gegen Fürbitte und Flehen und Danksagung? Liebe Geschwister, wir sind an einem ganz kleinen Psalm. Sind da Dinge drin? Und was für Dinge? Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn Jehova stützt mich. Der Geist, der Herr, gibt für solche Glaubensübung und Glaubenshaltung immer die Quittung, die Bestätigung. Und die haben wir schon in feinen Worten für uns vorgeprägt im nächsten Psalm 4, in den Versen 7 und 8. Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als zur Zeit, da ihres Kornes und ihres Mostes viel war. Vers 8, letzter Vers, Psalm 4. In Frieden werde ich sowohl mich niederlegen als auch schlafen. Also auch unter was für Umständen? Wir wissen es jetzt. Üben, üben. Das griechische Wort heißt da Gymnastik treiben in der Gottseligkeit. Werde ich mich sowohl niederlegen als auch schlafen, denn du, Jehova, allein lässest mich in Sicherheit wohnen. Ja, gibt so etwas? So etwas gibt's. Vers 6 wird immer gewaltiger. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum wider mich gesetzt haben. Hat David den Mund zu voll genommen? Beweis hat er gebracht wie Petrus. In solchen Situationen sich niedergelegt, selig geschlafen, erwacht und merkt, ja, ist der Herr vollkommen schild. Völlig. Und wenn es uns gehen sollte wie einem Stephanus, der gesteinigt wird, hat der Herr dann aufgehört, Schild zu sein? Dann geht es ganz hoch her. Für den Stephanus gab es gar keine Steine, die geflogen kamen. Der hat gar keine Zeit und kein Gefühl mehr gehabt dafür. Der hat ja den Herrn aufstehen sehen in seiner Herrlichkeit. Und rief: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Unser Gott, der Heilige Geist, nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volks, die sich ringsum wider mich gesetzt haben. Stehe auf, Jehova, rette mich, mein Gott, jetzt aus all dem heraus. Denn du hast alle meine Feinde auf den Backen geschlagen. Du hast zerschmettert, sie zerschmettert, die Gesetzlosen. Die Zähne der Gesetzlosen hast du zerschmettert. Ja. Stehe auf, muss man unserem Gott sagen, stehe auf. Ja, für uns gilt, stehe auf, der du schläfst. Stehe auf. Ja, was hat denn, wie hat denn Stephanus den Herrn gesehen? Stehend zu Rechten der Majestät des Vaters. Warum stehend? Weil der Vater ihm gesagt hat, setze dich zu meiner Rechten. Also normalerweise ist unser Herr Jesus in welcher Stellung? In der Ruhestellung des sich gesetzt Habens zu Rechten der Majestät seines Vaters. Und ist er bei Stephanus also aufgestanden? Ohne dass Stephanus offenbar darum gebeten hat. Hat also David richtig gebetet? Er wusste, sein Herr sitzt zur Rechten. Stehe auf. Und wenn der Herr aufsteht, bedeutet das etwas. Ganz gewaltig. Wir dürfen den Herrn auch bitten, Herr, stehe auf. Um des da Niederliegens deines Volkes Israel willen heute. Stehe auf. Und dann steht geschrieben, um Mitternacht stehe ich auf. Um der Bedränger willen. Denn du hast alle meine Feinde auf den Backen geschlagen. Hat sich der Jesus das auch mal gefallen lassen? Die Zähne der Gesetzlosen hast du zerschmettert. Ja, was ist jetzt das für eine Feststellung dieses Mannes nach dem Herzen Gottes? Wer weiß sich zu helfen? Wird dem Gesetzlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Also wie muss Gott, um ihn auf einen Weg zu stellen, wo Hoffnung ist und wo er gerettet werden kann, wie muss Gott mit dem Gesetzlosen verfahren? Ihn zerschmettern, zunichte machen. Und dann ist Hoffnung. Durch die schwersten Gerichte. Psalm 145, schlagen wir schnell auf, ich gucke jetzt auf die Uhr, oh ja, ah nein, ist gerade noch ein wenig Zeit. Gut, gut, gut. Überall, immer wieder heißt, Vers 9, Jehova ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Es werden dich loben, Jehova, alle deine Werke und so weiter und so weiter. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter, Vers 13, 15, alle Augen warten auf dich. Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit, zu seiner Zeit. Unser Herr, der Vater und der Sohn im Heiligen Geist, sehen auch in Augen, die ihn brüllend und widerwärtig und feindlich anschauen, wenn sie könnten. Sieht unser Gott auf ihn wartende Augen. Denn die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes von uns. Auf dass auch sie, die ganze Schöpfung, eines Tages verwandelt dastehen wird in der gleichen Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung. Aha. Warum haben wir Psalm 145 aufgeschlagen? Vers 20. Jehova bewahrt alle, die ihn lieben, und alle Gesetzlosen vertilgt er. Aha. Sind wir soweit? Die Antwort haben wir schon gehört und die finden wir, ich gebe nur noch die Bibelstelle an, Jesaja 4, Vers 4 und Jesaja 26, die Verse 9 und 10. Wird dem Gesetzlosen Gnade erwiesen oder Güte erwiesen, dann lernt er nicht Gerechtigkeit. Und damit er Gerechtigkeit lernt, muss Gott den die Gesetzlosen vertilgen zunichte machen. Mein Mund soll das Lob Jehovas aussprechen und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Und Fleisch, die Gesinnung des Fleisches, ist ja gerade wieder Feindschaft wider Gott. Die ganze Feindschaft wider Gott wird ihn einmal preisen. Merken wir etwas, steht in unserer Bibel, auch im Alten Testament, etwas von Allversöhnung? Sagt mal, nein. Nicht nur etwas. Nicht nur etwas. Zurück. Psalm 3. Steh auf, Jehova, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf den Backen geschlagen, die Zähne der Gesetzlosen hast du zerschmettert. Was haben denn wir für Zähne nach dem inneren neuen Menschen? Ich will keine Antwort von uns, auch nicht von mir. Nur Wort Gottes. Eine Hilfe. Natürlich so etwas nur im Lied der Lieder von Salomo.
Eine Herde Schafe, die hat der Mensch.
Aha. Deine Zähne sind wie eine Herde Schafe, die alle gereinigt aus der Schwemme heraufkommen. Sind Schafe hart? Oder gehen die sogar den Weg des geringsten Widerstandes? Das Wort hört ein Frommer nicht gern. Ganz praktisch. Ist Öl Symbol des Geistes? Jawohl. Geht Öl immer den Weg des geringsten Widerstandes? Antwort, ja. Und das Wasser des Lebens? das Wasser geht auch immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das passt uns Leistungsfrommen gar nicht. Wir wollen Widerstände brechen. Von Jehova ist die Rettung, dein Segen ist auf deinem Volke, und das gilt auch heute. Auf der ganzen Welt, der ganzen Erde, sind unzählige Menschen, die Jerusalem, Israel, Juda segnen und danken und Fürbitte suchen. Segen. Wir haben mit Absalom begonnen, wie der Psalm, und wissen, was geschehen ist. Luther so schön, David an seine Feldherren und Kriegsleute, die ihm treu waren: Verfahret mir fein säuberlich mit meinem Knaben Absalom. Der ritt auf einer Mauleselin und mit seinen flatternden Haaren blieb er an einem Ast hängen. Und Hiob kommt dazu und durchbohrt ihn tödlich mit dem Speer. In dem Augenblick hat sich das Kriegsgeschehen gewandt und alle Freunde Absaloms fliehen. Und es wird dem David berichtet. Und jetzt David: Absalom, mein Sohn. Mein Sohn Absalom. Absalom, mein Sohn. Er aß nicht und trank nicht. Da kamen seine Kriegsobersten und sagten ihm: O König, so geht es nicht. Du liebst, die dich hassen, und hassest, die dich lieben. Dir wäre es lieber, Absalom würde leben und wir alle wären umgekommen. Stimmt das? Absalom hatte noch eine Denksäule errichtet zu seinen Ehren. Wir dürfen schließen mit jenem wunderbaren Wort, wo ist in der Chronika, zweiten Samuel 23. Und dann wissen wir dieses Klagelied Davids über Absalom, dass das vom Geist Christi gewirkt war. Erste Verse, 2. Samuel 23. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte Gottes Jakobs, des Gottes Jakobs, und der Liebliche in Gesängen Israel. Welche weltliche Schrift findet solche Worte? Also, dieser wunderbare Mann spricht: Der Geist Jehovas, Geist des Christus, hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Dazu Römer 10, Vers 8. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels, zu mir geredet. Ein Herrscher unter den Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottes Furcht. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Können wir uns schon freuen, auch wir. Ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanze nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde, aus der Erde. Soweit.
Weiteres Band leer.